Sie haben sicher schon einmal irgendwann eine Ansichtskarte bekommen, wenn Bekannte da im Urlaub sind oder Freunde im Urlaub sind. Dann kann es sein, dass sie einem eine Ansichtskarte schicken, dass man sich so ein klein wenig ein Bild machen kann, wie schön es dort ist, wo sie sich jetzt im Augenblick befinden. Vielleicht haben sie auch schon Urlaubspläne geschmiedet, haben ein bestimmtes Urlaubsziel ins Auge gefasst und dann schreibt man da mal hin, so ans Fremdenverkehrsamt und bittet darum, dass man doch einem Prospekte zukommen lässt, weil man vielleicht an dem Ort noch gar nicht gewesen ist und man möchte gerne wissen, was ist da alles geboten und wie sieht's da aus. Und dann kriegt man meistens auch einen sehr schönen, bunten Prospekt zugeschickt und man kann sich so ein klein wenig ein Bild machen, was einen da erwartet. Offenbarung 21 und dann auch der erste Teil von Offenbarung 22 ist so etwas wie eine Ansichtskarte oder auch wie ein Prospekt der zukünftigen Welt, die Gott schaffen wird. Und wir wollen uns einfach diese Ansichtskarte, diesen Prospekt heute Abend etwas genauer anschauen und dabei uns auch darüber im Klaren werden, was ist die Hoffnung, die uns durch dieses Wort geschenkt ist. Offenbarung 21, Vers 1. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Dieser erste Vers knüpft an Offenbarung 20, Vers 11. Da haben wir heute Nachmittag gelesen. Ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, und vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel. Und es wurde keine Stätte für sie gefunden. Das heißt, in diesem Vers ist von dem Vergehen der bisherigen Erde, so wie wir sie kennen, die Rede, ähnlich wie auch im zweiten Petrusbrief. In Kapitel 3, wo nun auch geschildert wird, wie diese Erde, so wie sie uns bekannt ist, vergeht. Da lesen wir in Vers 10, es wird aber des Herrn Tag kommen wie ein Dieb, dann werden die Himmel zergehen mit großem Krachen, die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen und die Erde und die Berge, die darauf sind, werden ihr Urteil finden. Und wo es dann in Vers 13 heißt, wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Und nun ist hier die Rede von dieser neuen Erde, von diesem neuen Himmel. Die griechische Sprache hat zwei Worte für neu. Das eine Wort ist Neos. Neos bedeutet neu im zeitlichen Sinne. Also Beispiel, ich kaufe mir ein neues Auto. Das kann dasselbe Modell sein, wie ich es bisher hatte. Ich bin vielleicht bisher, nehmen wir mal einfach mal an, einen Ford Focus gefahren oder einen Opel Vectra und jetzt kaufe ich mir einen neuen Wagen, wieder einen Ford Focus, wieder einen Opel Vectra. Neu lediglich in dem Sinn, dass eben dieses Auto erst vom Fließband gekommen ist, aber im Übrigen sieht es genauso aus wie das Auto, das ich bisher besessen habe. Das meint Neos. Aber dann gibt's noch das andere Wort, Kainos. Und Kainos meint etwas ganz Neues. Etwas, was bisher so noch nicht da gewesen ist. Etwas, was in seinem Wesen neu ist. Im Kolosserbrief, da kann Paulus zum Beispiel sprechen von dem alten Menschen und von dem neuen Menschen. Und neuer Mensch meint hier ja nun einen Menschen, der nun die verändernde Kraft Gottes an sich erfahren hat. Und hier nun in unserem Vers, wenn es hier heißt, ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, da steht Kainos. Das bedeutet, es geht hier um etwas ganz anderes, etwas ganz Neues, etwas, was von dem verschieden ist, wie wir es bisher gekannt haben. Das letzte Ziel der Heilsabsichten Gottes ist nicht nur eine verbesserte Welt, nicht nur eine restaurierte Welt. Wir haben heute Nachmittag über das tausendjährige Reich gesprochen. Im Blick auf das tausendjährige Reich könnten wir sagen, hier geht's um eine restaurierte, um eine verbesserte Welt. Aber hier nun geht es um eine neue Schöpfung, die das Vergehen der alten Welt voraussetzt. Und dass es sich hier um etwas Neues handelt, das wird zum Beispiel dann deutlich in Vers 25, wo wir erfahren, dass es in dieser neuen Welt Gottes zum Beispiel keine Nacht mehr geben wird. Wo es ja von unserer alten Welt in 1. Mose 8 heißt, 1. Mose 8, Vers 22, solange die Erde steht, soll Licht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Dieser Wechsel von Tag und Nacht und dass wir jetzt das Licht anmachen mussten, weil wir sonst nichts mehr sehen würden und ich Ihnen da auch nichts mehr vortragen könnte, das gehört zu unserer alten Welt, so wie wir sie kennen. Aber diese neue Welt Gottes, ihr Anderssein, zeigt sich zum Beispiel, dass es da nicht mehr diesen Wechsel von Tag und Nacht gibt. Dass diese neue Welt auch keine Sonne mehr nötig hat und auch keinen Mond, weil es ja gar keine Nacht mehr gibt, sondern dass Gott selber das Licht dieser Welt sein wird. Und in diesem ersten Vers zeigt sich nun auch diese Neuheit der neuen Schöpfung darin, dass es hier heißt, das Meer ist nicht mehr. Was ist damit gemeint, das Meer ist nicht mehr? Ich habe schon in diesen Tagen erwähnt, dass das Meer im Alten Testament ja immer wieder als die Macht verstanden wird, die die Schöpfung bedroht in ihrer Existenz. Und dass das Meer auch immer wieder ein Sinnbild ist im Alten Testament für den Aufruhr gegen Gott. Diese bedrohende Macht des Meeres, die wird zum Beispiel deutlich in Psalm 46. Da wird uns eine Welt vor Augen gestellt, die buchstäblich aus den Fugen geraten ist. Und da heißt es dann in Psalm 46 und trotzdem, Vers 3, fürchten wir uns nicht, wenngleich die Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer sänken, wenngleich das Meer wütete und wallte und von seinem Ungestüm die Berge einfielen. Oder genauso Jesaja 57, Vers 20, auch hier wird dieses Bedrohliche deutlich, wenn wir da lesen, die Gottlosen sind wie das ungestüme Meer, das nicht still sein kann und dessen Wellen Schlamm und Unrat auswerfen. Und insofern wird dann das Meer ja auch im Alten Testament, wir haben am Freitagabend, gestern Abend darüber gesprochen, wird das Meer auch immer wieder gebraucht als ein Bild für die Völkerwelt, wie sie sich nun im Aufruhr gegen Gott befindet. Das Meer ist nicht mehr, das will nicht heißen, dass es in der neuen Schöpfung kein Wasser mehr geben wird. Aber das Meer ist nicht mehr, das will besagen, in dieser neuen Welt, da hat das Bedrohliche, das, was sich gegen Gott auflehnt, das, was nun Gottes Schöpfung bedroht in ihrer Existenz, da hat es alles keinen Platz mehr. Da ist nun wirklich Friede. Und dann lesen wir weiter, und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Mittelpunkt dieser neuen Schöpfung, die uns hier vor Augen gestellt wird, das ist das neue Jerusalem, die zukünftige Wohnstätte der Gemeinde Jesu. Und es heißt nun hier, sie ist wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Dieses Bild der geschmückten Braut begegnet uns auch schon im Alten Testament. In Jesaja 61, Vers 10. Da lesen wir, ich freue mich im Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn er hat mir die Kleider des Heils angezogen und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet, wie einen Bräutigam mit priesterlichem Kopfschmuck geziert und wie eine Braut, die in ihrem Geschmeide prangt. Dieses Bild ist also ein Bild, das die Fülle des ganzen Heils, das uns in Jesus Christus geschenkt ist, zum Ausdruck bringen möchte. Die Kleider des Heils, Mantel der Gerechtigkeit. Wie eine Braut, die in ihrem Geschmeide prangt. Hier geht es um das Heil, das uns Jesus Christus geschenkt hat. Der Mantel der Gerechtigkeit meint ja, dass wir uns einhüllen dürfen in die vollkommene Gerechtigkeit Jesu Christi, dass Gott uns so ansehen, dass Gott uns so ansieht, als ob wir wie Jesus Christus in unserem ganzen Leben nie gesündigt hätten und auch nie mehr sündigen würden. Das meint ja dieser Mantel der Gerechtigkeit. Und andererseits die Bezeichnung Braut, sie bringt zum Ausdruck unsere Zugehörigkeit zu Jesus Christus, die Innigkeit der Beziehung zu ihm. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott, mit ihnen wird ihr Gott sein. Das ist das letzte Ziel des Heilsplanes Gottes mit dieser Welt. Gott bei den Menschen. Wiederherstellung dessen, was schon im Paradies gewesen ist, wo wir ja nun lesen in 1. Mose 3, wie nun Gott am Abend nun in den Garten Eden kommt zu dem Menschen, den er geschaffen hat. Allerdings zu diesem Zeitpunkt ist bereits der Bruch zwischen Gott und Mensch geschehen. Aber dieser Gedanke, der uns hier begegnet, im Paradies, Gott bei den Menschen. Und es zieht sich nun wie ein roter Faden durch die ganze Schrift hindurch. Es fällt auf, dieser Ausdruck Hütte Gottes. Da steht im Griechischen das Wort Skene. Skene hat die Bedeutung von Zelt. Und jetzt wird wahrscheinlich bei uns nun manches wach. Zelt begegnet uns ja schon im Alten Testament. Das Zeltheiligtum in der Wüste, die Stiftshütte, sie wird ja auch als Zelt bezeichnet. Also damals war Gott mitten unter seinem Volk, nun dadurch, dass nun die Stiftshütte gebaut worden ist und Gott nun in dieser Stiftshütte gegenwärtig war, inmitten seines Volkes. Und dann begegnet uns dieses Wort Skene, Zelt, noch einmal, und zwar in 1. Johannes 1, in Johannes 1, Vers 14. Da lesen wir, das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wenn wir es wörtlich übersetzen, dann steht da, es kennesen, das heißt, es zeltete unter uns. Und jetzt wird hier wieder aufgegriffen, Alten Testament, Skene, die Hütte, die Stiftshütte, Gott ist gegenwärtig. Nun, in der Stiftshütte, mitten unter seinem Volk. Und nun zeltet Gott in Jesus Christus, ist in Jesus Christus gegenwärtig unter uns Menschen. Aber immer noch in verhüllter Form. Im Alten Testament war ja Gott nicht sichtbar in der Stiftshütte gegenwärtig. Und der hohe Priester durfte auch nur einmal im Jahr das Allerheiligste betreten. Gott hat sich hier in Dunkelheit gehüllt. Das Allerheiligste war ja völlig dunkel. In Jesus Christus begegnet uns Gott in der Gestalt der Niedrigkeit, auch nun in verhüllter Form als Mensch. Und hier nun die Vollendung, dass Gott nun unmittelbar gegenwärtig ist mitten unter seiner Menschheit. Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Das heißt, was im Alten Testament im Sinne der Vorschattung begonnen hat und was dann weitergeführt wurde im Kommen Jesu Christi, das hat nun seine Vollendung erhalten in dem, was hier beschrieben wird. Und was ist nun die Folge? In Vers 4 heißt es, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Tränen, Vergänglichkeit, Leid, Geschrei, ob man nun an Schmerzensrufe denkt oder auch an die Klage, die jemand nun von sich gibt. Schmerzen, all das, was das Leben auf dieser Welt kennzeichnet, das wird nicht mehr sein. Wir alle wissen um diese Dinge, wir alle wissen aus unserem eigenen Leben um Tränen. Wir alle wissen vor allen Dingen dann die Älteren unter uns um die Vergänglichkeit unseres Leibes. Wir alle wissen um leidvolle Erfahrungen. Wir alle haben wahrscheinlich schon im Gebet unser Herz ausgeschüttet und geklagt. Wir alle wissen um Schmerzen und vielleicht mancher unter uns weiß vielleicht auch, wie das ist oder hat schon erfahren, wenn man vielleicht nicht mehr schlafen kann vor Schmerzen. Wir können uns das gar nicht vorstellen, dass das alles weg sein soll. Keine Friedhöfe mehr in der neuen Welt. Keine Krankenhäuser mehr in dieser neuen Welt. Das Entscheidende aber ist die Gegenwart Gottes. All das, was hier geschildert wird, dieses Unvorstellbare, all das hängt eben nun damit zusammen, dass Gott gegenwärtig ist, dass Gott nun bei seinen Menschen ist. Ich denke, wir haben eine falsche Vorstellung von dem neuen Himmel und von der neuen Erde, wenn wir sie nur unter dem Gesichtspunkt sehen, da ist dann alles verschwunden, was uns hier Not macht. Und da ist dann alles ganz anders. Sondern das Entscheidende der neuen Welt ist die Gegenwart Gottes. Und weil Gott gegenwärtig ist, deshalb der Trost und dass die Tränen nun von unseren Augen abgewischt werden. Und deshalb kein Tod mehr, weil der Tod in der Gegenwart Gottes, der doch das Leben und der Schöpfer ist, gar nicht mehr bestehen kann. In der Gegenwart Gottes muss der Tod so vergehen, wie nun ein Wassertropfen in der Hitze des Feuers verdunstet, weil Gott das Leben ist. Und deshalb auch kein Leid und keine Schmerzen mehr. Es kommt ja manchmal die Frage, ja, wie ist es nun in dieser neuen Welt Gottes? Werden wir da die Menschen, die wir auf dieser Erde gekannt haben, die wir auf dieser Erde geliebt haben, werden wir sie wiedersehen, werden wir ihnen wieder begegnen. Ich muss hier unwillkürlich an das Lied denken. Augenblick. Ja, an dieses Lied, wenn nach der Erde Leid, Arbeit und Pein, ich in die goldenen Gassen zieh ein. Da heißt es ja dann im dritten Vers, dort vor dem Throne im himmlischen Land treffe ich die Freunde, die ich hier gekannt. Aber dann geht es weiter. Dennoch wird Jesus und Jesus allein Grund meiner Freude und Anbetung sein. Und das ist doch das Entscheidende. Statt Jesus könnten wir auch sagen, Gott. Ob wir die Menschen, die wir hier gekannt haben, in der Ewigkeit wiedererkennen und wieder treffen werden, das wird in der Ewigkeit nicht mehr die entscheidende Frage sein. Das Entscheidende wird sein, dass wir Gott schauen werden von Angesicht zu Angesicht. Und dass es uns dann gehen wird, wie damals der Königin von Saba, die da von Salomo gehört hat. Und dann ist sie neugierig geworden und dann hat sie ja die weite Reise unternommen an den Königshof von Salomo, um Salomo kennenzulernen. Und dann sagt diese Königin von Saba, es ist noch alles viel wunderbarer und die Weisheit und der Reichtum Salomos noch viel größer, als ich mir das vorgestellt habe. Ja, genau. Nur die Hälfte hat man mir gesagt. Es ist alles viel herrlicher, als ich es mir vorgestellt habe. Und so wird es uns auch gehen, wenn wir Gott schauen werden von Angesicht zu Angesicht. Und er auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Neu eben in dem Sinne nicht vergleichbar mit dem, was wir hier kennen. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und das heißt nun, Gott selber verbirgt sich hier für die Zuverlässigkeit dieser Verheißung einer neuen Schöpfung. Gott selbst gibt sich als Garanten. Bei so Prospekten von Urlaubsorten oder auch bei so Prospekten von irgendwelchen Tourismusunternehmen, da muss man ja zum Teil zwischen den Zeilen lesen, damit es nicht zu unliebsamen Überraschungen kommt, weil eben dann die Wirklichkeit anders aussieht, als es so beschrieben worden ist. Also wenn es da dann in diesem Urlaubsprospekt heißt, die Zimmer alle meerseitig gelegen, heißt es eben noch lange nicht, dass man damit auch einen Blick auf das Meer hat, sondern sie legen eben zum Meer hin, aber da sind vielleicht noch 3 Reihen Hotels dazwischen. Oder wenn es zum Beispiel heißt zentrale Lage, dann muss man eben damit rechnen, dass gleich noch 3 Discos um das Hotel herum sind und es entsprechend dann nachts zugeht. Und überhaupt, die Bilder, man hat ja dann immer nur einen Ausschnitt. Und natürlich hören die Bilder dann da auf, wo dann die weniger schönen Seiten dieser Urlaubsorte beginnen. Und wenn irgendwas sehr ruhig gelegen ist, dann kann man damit rechnen, dass man also irgendwo ganz weit nun im Land ist und vielleicht zuerst mal eine halbe Stunde fahren muss, bevor man so halb dann wieder in der Zivilisation ist. Hier ist es ganz anders. Gott verbirgt sich dafür, dass es so sein wird, wie es hier geschildert wird. Ja, dass es eigentlich noch viel herrlicher sein wird, weil wir ja mit unseren begrenzten Sinnen diese Schönheit und diese Herrlichkeit der neuen Welt gar nicht erfassen können. Und er sprach zu mir, es ist geschehen, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Alpha und Omega, das ist ja der erste und der letzte Buchstabe des griechischen Alphabetes. Also bei uns wäre das eben dann A und Z. Und damit wird zum Ausdruck gebracht, Gott ist der Anfang und das Ende. Er ist der Ursprung und das Ziel. Er ist nicht nur der Schöpfer dieser Welt, er ist nun auch der Vollender, derjenige, der nun einen neuen Himmel, eine neue Erde, eine neue Welt schafft. Und nun dieses herrliche Angebot, das hier gemacht wird. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Diese Quelle des lebendigen Wassers, dieses lebendige Wasser oder Wasser des Lebens, könnte man auch sagen, es ist hier ein Bild für das ewige Leben, das der Glaubende umsonst bekommt. Ein Bild, das uns schon im Johannesevangelium begegnet, denken wir an das Gespräch Jesu mit der Frau am Jakobsbrunnen, wo dann Jesus zu dieser Frau sagt, in Vers 14, wer von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Und im Propheten Jesaja in Kapitel 55, da wird vor allen Dingen dieses umsonst betont, dass es hier nichts zu bezahlen gibt, dass man sich dieses ewige Leben auch nicht verdienen kann. Da heißt es wohl an alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser und die ihr kein Geld habt. Macht überhaupt nichts. Kommt her, kauft und esst, kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Warum zählt ihr Geld da für das, was kein Brot ist und sauren Verdienst für das, was nicht satt macht? Hört doch auf mich, so werdet ihr Gutes essen und euch am Köstlichen laben. Umsonst. Martin Luther hat einmal gesagt, die Welt will unserem Gott den Himmel abgewinnen und abverdienen und abkaufen. Da er doch lässt ausschreien durch die ganze Welt, ich will euer Gott sein, aus Gnaden will ich's euch geben und umsonst will ich euch selig machen. Wenn es um die Frage geht, wie kommt ein Mensch in den Himmel, dann heißt es hier umsonst. Die Eintrittskarte ist Jesus Christus selber. Die Eintrittskarte ist, dass wir uns an Jesus Christus hängen. Und ich denke hier an ein Wort von Martin Luther. Das mir jetzt gerade einfällt. Ich muss nur gerade schauen, ob ich es auch noch finde hier. Sonst sage ich es einfach sinngemäß. Martin Luther hat einmal gesagt, wenn er so auf sein Leben betrachtet und wenn er daran denkt, dass er immer wieder hinter dem Willen Gottes zurückgeblieben ist, in dem, was er getan hat. Da sagt Luther, da möchte ich am liebsten verzweifeln. Aber dann sagt er, verzweifeln und mich wie Judas an den Baum hängen, das tue ich nicht. Nein, sagt er, ich hänge mich an Jesus Christus. der hat für mich genug getan. Und wenn dann Jesus vor seinen Vater im Himmel tritt, dann wird Jesus sagen, Vater im Himmel, ich bin für ihn gestorben. Er hat zwar nichts aufzuweisen, aber er hat sich an mich gehängt. Und nun lass doch dieses Anhängsel auch durch. Das ist Evangelium. Ich häng mich an Jesus. Und ich vertraue darauf, dass wenn ich mich an ihn hänge, dass dann der Herr Jesus zu seinem Vater im Himmel sagt, ich bin für ihn gestorben, jetzt lass doch dieses Anhängsel auch durch. Freilich könnte man nun denken, dass dieses umsonst nun eingeschränkt wird, relativiert wird, wenn es dann in Vers 7 heißt, wer überwindet, der wird es alles ererben und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Aber was heißt denn überwinden? Überwinden, hier geht es ja nicht um irgendwelche Leistung, die ich zu bringen hätte, sondern überwinden heißt ja nichts anderes, als dass ich mich in allen Versuchungen, die mich von Jesus wegreißen wollen, dass ich mich allen Versuchungen zum Trotz an Jesus festhalte und mich an ihm festklammere. So wie es Fritz Grünzweig dann gesagt hat, überwinden heißt in der Kraft des gekreuzigten und auferstandenen Herrn siegen über die von innen und außen kommende Versuchung, sich von dem Herrn und seiner Nachfolge abzuwenden. Das ist das Einzige, was uns um den Himmel bringen kann, dass wir uns wegreißen lassen von Jesus Christus. Aber hier hat uns nun Jesus die Verheißung gegeben, niemand wird sie aus meiner Hand reißen, wenn es nur unser Herzensanliegen bleibt, dass wir bei ihm bleiben. Ich habe es bei unserem letzten Seminar gesagt, Jesus redet ja in den Evangelien davon, dass niemand ihm nachfolgen kann, der nicht bereit ist, sein Kreuz auf sich zu nehmen. Und ich habe dann gesagt, was heißt es, sein Kreuz auf sich nehmen? Das Kreuz Jesu, es steht dafür, dass Jesus nicht ohne uns sein will. Dafür ist er gestorben, dafür ist er ans Kreuz gegangen, weil er nicht ohne uns sein will und weil er deshalb auch im hohen priesterlichen Gebet gebetet hat, Vater, ich will, dass diejenigen, die du mir gegeben hast, dass sie bei mir seien und meine Herrlichkeit schauen. Und sein Kreuz auf sich nehmen, oder hier ist es der Ausdruck überwinden, das heißt nun einfach, dass ich sage, und ich will nicht mehr ohne Jesus sein. Ganz gleich, was kommt. Und egal, welche Nachteile das mir einbringen kann, aber ich will nicht mehr ohne Jesus sein. Ich will in der Ewigkeit bei ihm sein, ihn schauen von Angesicht zu Angesicht. Die Feigen aber und Ungläubigen und Frevler und Mörder und Unsüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, deren Teil wird in dem Pfuhl sein, der mit Feuer und Schwefel brennt, das ist der zweite Tod. Man möchte eigentlich am liebsten mit dem Vers 7 aufhören. Aber es geht ja um das ganze Wort Gottes. Und da steht eben nun dieser Vers 8 auch dabei. Und er erinnert uns, dass es einen doppelten Ausgang gibt, was nun den Weg der Menschheit angeht. Es gibt, was den Weg der Menschheit betrifft. Es gibt Menschen, die ausgeschlossen sind von diesem neuen Himmel, dieser neuen Erde, von diesem neuen Jerusalem. Was sind es für Menschen? Es heißt hier, es sind die Feigen. Feigheit ist hier nicht zu verstehen, wie wir es manchmal verstehen. Die Verzagten, diejenigen, die nicht ganz so mutig sind wie die anderen. Sondern Die Feigen, das sind Menschen, die sich aus Menschenfurcht und aus Leidenscheu nicht zu Jesus Christus bekannt haben. Ich denke hier an dieses Wort in Matthäus 10, Vers 33. Beziehungsweise schon Vers 32, da heißt es, wer nun mich bekennt vor den Menschen, das heißt, wer zu mir steht, auch in der Öffentlichkeit, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Es geht hier nicht um ein punktuelles Verleugnen. Wir wissen ja alle die Geschichte von Petrus, der nun da schwach geworden ist, in dieser Stunde der Versuchung, und er seinen Herrn verleugnet hat, aber hinterher war es ihm leid und Jesus hat ihn dann wieder neu angenommen, Johannes 21. Es geht hier nicht um dieses punktuelle Schwachwerden, sondern es geht darum, dass jemand sich nun ganz bewusst von Jesus distanziert, mit Jesus nichts zu tun haben will, weil er die Menschen fürchtet, weil er Angst hat vor dem, was die anderen sagen könnten. Dann ist hier die Rede von den Ungläubigen. Das sind nicht die Kleingläubigen, sondern die Ungläubigen, das sind diejenigen, die Gottes Heilsangebot ausgeschlagen haben. Und dann die Frevler, die Mörder, die Unzüchtigen, die Zauberer, die Götzendiener. Es sind diejenigen, die sich dem Ruf zur Umkehr widersetzt haben und die nun ganz bewusst in grober Sünde beharrt haben, die sich nicht von Gott zur Umkehr haben rufen lassen. Und schließlich die Lügner. Damit sind wohl Menschen gemeint, die die Wahrheit des Evangeliums leugnen. So wie wir es im ersten Johannesbrief lesen, in 1. Johannes 2, Vers 22 heißt es ja, wer ist ein Lügner, wenn nicht derjenige, der leugnet, dass Jesus der Christus ist. Ja, vielleicht noch ein paar Anmerkungen dann zu dem zweiten Teil dieses Kapitels, wo uns ja nun das neue Jerusalem vor Augen gestellt wird. Ich habe schon erwähnt im Zusammenhang mit der Hure Babylon, dass nun das neue Jerusalem ganz bewusst als Gegenbild geschildert wird zu dieser Hure Babylon, indem es mit denselben Worten eingeführt wird, mit denen auch die Hure Babylon eingeführt wird. Wie da nun dieser Engel kommt und sagt, komm, ich will dir die Frau zeigen. Und jetzt eben nicht die Hure, sondern die Braut des Lammes. Und dann wird Johannes auf einen hohen Berg geführt und er sieht nun die heilige Stadt Jerusalem herniederkommen aus dem Himmel von Gott, eben gerade umgekehrt, wie es nun bei dem Turmbau zu Babel war. Da versucht der Mensch von der Erde her nun einen Turm zu bauen, der bis zum Himmel reichen soll, während die Bewegung Gottes gerade umgekehrt ist, dass er von oben her die Verbindung schafft. Und von oben her kommt das neue Jerusalem, nicht vom Menschen her. Und dann heißt es hier, diese Stadt ist erfüllt mit der Herrlichkeit Gottes. Im Gegensatz zu der irdischen Pracht der Hure Babylon. Die Hure Babylon hat auch etwas Faszinierendes an sich mit ihrem Luxus und mit ihrem Reichtum, den sie nun präsentiert. Aber es ist alles nur irdisch. Es verblasst alles gegenüber der Herrlichkeit Gottes, von der nun das neue Jerusalem erfüllt ist. Ihr Licht war gleich dem alleredelsten Stein, einem Jaspis, klar wie Kristall. Der Jaspisstein ist ein durchscheinender, grünlicher, vielleicht auch weißlicher Edelstein. Und dann ist die Rede von 12 Toren, die nach den 4 Himmelsrichtungen ausgerichtet sind. Im Osten 3 Tore, von Norden her 3 Tore, von Süden 3 Tore, von Westen 3 Tore. Diese 4 Himmelsrichtungen, dass die Stadt von allen 4 Himmelsrichtungen her zugänglich ist, soll nun daran erinnern, dass das Heil allen Völkern gilt. Ich denke hier an dieses Wort in Lukas 13, Vers 29, wo Jesus sagt, es werden kommen von Osten, von Westen, von Norden und von Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes. Und deshalb wird hier nun dieses neue Jerusalem geschildert mit Toren in allen 4 Himmelsrichtungen, um anzudeuten, der ganzen Völkerwelt soll dieses neue Jerusalem erschlossen sein. Die ganze Völkerwelt soll teilhaben an diesem Heil, das Jesus Christus gewirkt hat. Und dann heißt es weiter, dass die Tore und dass die Grundsteine beschriftet sind mit den Namen der 12 Stämme der Israeliten. Also die Namen der 12 Stämme stehen auf den Toren und dann die 12 Namen der 12 Apostel, sie stehen auf den Grundsteinen. Und auch das hat seine Bedeutung, dass auf der einen Seite die 12 Stämme Israels an die Tore geschrieben sind, auf der anderen Seite die 12 Apostel auf die Grundsteine. Damit wird nun deutlich, dass alt- und neutestamentliches Gottesvolk eine Einheit ist. Dass es in dieser neuen Stadt, in diesem neuen Jerusalem, nun keine Trennung geben wird zwischen dem Volk Israel und zwischen denen, die aus der Heidenwelt zum Glauben gekommen sind, sondern sie bilden eine Einheit, ein neues Gottesvolk. Und weiter wird uns dann gesagt, dass die Länge und die Breite und die Höhe der Stadt gleich sind. Vers 16. Also die Stadt wird uns hier vorgestellt wie ein Würfel mit gleichen Seiten. Was hat es für eine Bedeutung? Zum einen ist es ein Symbol der Vollkommenheit, aber es steckt darin noch mehr. Was war denn würfelförmig im Alten Testament? Das Allerheiligste des Tempels war würfelförmig. Das erfahren wir in 1. Könige 6, Vers 20, wo nun der Tempelbau beschrieben wird und wo es dann heißt in Vers 20 und vor dem Chorraum, gemeint ist das Allerheiligste, wo nun die Bundeslade stand, der 20 Ellen lang, 20 Ellen breit und 20 Ellen hoch war, da machte er den Altar aus Zedernholz. Das heißt hier, das Allerheiligste ist nicht jetzt ein Teil innerhalb der Stadt, so wie es ja bei dem Tempel dann in Jerusalem gewesen ist. Da war innerhalb dieser riesigen Stadt Jerusalem das Allerheiligste ein kleiner Raum in dieser Stadt. Und hier soll nun zum Ausdruck gebracht werden, die ganze Stadt, das ganze neue Jerusalem ist Allerheiligstes Gottes. Und das heißt eben nun auch, dass Gott unmittelbar gegenwärtig ist, dass er nicht mehr verborgen ist, jemand, der zur Zeit Jesu Christi nun durch Jerusalem gegangen ist oder auch früher schon zur Zeit des Salomos, nachdem der Tempel fertig geworden ist. Er konnte ja Gott nicht sehen. Das Allerheiligste war für ihn verschlossen. Er wusste zwar, dass Gott gegenwärtig ist im Tempel und in dieser Stadt, aber Gott entzog sich nun seinen Blicken. Und hier nun im Unterschied, die ganze Stadt ist Allerheiligsten, indem Gott nun gegenwärtig ist. Die ganze Stadt ist ausgefüllt von Gott. Und dann die Maße, die hier angegeben werden, 12.000 Stadien, ein Stadion umfasst etwa 185 Meter. 12.000 und dann auch 144, wo auch wieder die Zahl 12 drin steckt. Das soll nun einfach andeuten, dass die ganze Fülle des Gottesvolkes in dieser Stadt Platz hat. 12 ist ja die Zahl des Gottesvolkes, 1.000 ist die Zahl der Fülle, 12.000 Stadien jeweils dann die Mauern, Entschuldigung, Länge und Breite und die Höhe der Stadt. Und dann bei der Mauer 12 mal 12, hier taucht dann wieder nun die Zahl des Gottesvolkes auf.